Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge vom Apfelkosmos. Ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch erstmal einen zauberhaften Start in diese Woche. Nachdem ich meine erste Folge aufgenommen habe, habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich mich überhaupt nicht vorgestellt habe. Es tut mir sehr leid. Ihr merkt, es ist alles noch ein bisschen neu für mich und ich war vielleicht auch aufgeregt oder ganz sicher war ich aufgeregt. Aber jetzt hole ich das mal nach. Also, herzlich willkommen. Ich bin der Christian, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Hamburg, sitze hier gerade im Sonnenschein, bitte, ich sitze nicht im Sonnenschein, aber draußen kann ich sehen, dass die Sonne schön scheint. Herrliches Wetter im Moment. Was mache ich so? Ich bin User Interface Designer, sprich, ich sorge dafür, dass die Apps, die ich da baue, schön aussehen und dass es eine gute Nutzererfahrung hoffentlich ist. Arbeite da mit einem coolen Team zusammen und mit den Entwicklern bin ich da viel im Austausch, um das Ganze bestmöglich zu gestalten im Designsinn und bestmöglich umzusetzen im technischen Sinn. Und genau, das mache ich den lieben langen Tag lang bei der Arbeit. Wenn ich allerdings nicht mehr arbeite, dann bin ich einfach Technikfan durch und durch sozusagen. Ich beschäftige mich da fast den ganzen Tag mit, lese Nachrichten, schaue ganz viele YouTube-Videos, hauptsächlich im Bereich Apple, aber auch sehr gern im Bereich Smart Home, Automation, auch viel im Bereich Android und Google schaue ich mir an, immer so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickend sozusagen. Genau, und ich war früher witzigerweise auch relativ großer Google-Fan, Android-Fan, hatte viele Jahre auch Nexus-Geräte und Pixel-Geräte dann später. Und bin dann erst 2020 durch die Apple Watch zu Apple gekommen. Die hatte mich bei Freunden immer sehr fasziniert und ich hatte mir das dann mal ein bisschen angeschaut, hatte dann eine Weile sogar die Series 5 damals gemietet bei Grover, einfach um das mal zu testen. Und dann bin ich tatsächlich in Windeseile überzeugt gewesen und habe dann mich selber sozusagen auf das Abenteuer iPhone eingelassen. Ein iPad hatte ich davor schon einige Jahre und war damit auch sehr zufrieden, aber beim iPhone und bei der Apple Watch beziehungsweise beim Smartphone und bei den Smartwatches war ich nicht so einfach zu überzeugen. Oder doch, ich war dann de facto einfach zu überzeugen, aber ich hatte vorher nie was aus dem Apple-Segment probiert. Genau, und seitdem bin ich mehr und mehr ins iOS-Ökosystem reingewachsen und freue mich mittlerweile sehr, dass ich da bin. Fühle mich da sehr zu Hause. Genau. So viel erstmal zu mir. Ich glaube, mehr gibt es erstmal nicht zu wissen. Bei Fragen einfach im Zweifel fragen. Und dann geht's auch schon los. Diese Woche haben wir ein paar spannende Themen. Ich gebe euch mal kurz einen Überblick. Und zwar gibt es ein Update zum Thema Digital Markets Act für die EU. Und zwar gibt da Apple bekannt, dass das Sideloading jetzt doch noch kommen wird. Also sprich, außerhalb von App Store und alternativen Marktplätzen kann man dann auch Apps einfach von Websites herunterladen. Da kommen wir dann später drauf. Dann gibt es noch ein paar weitere Änderungen in Bezug auf den Digital Markets Act. Dann haben Spotify und Apple mal wieder einen Krach, auch in Bezug auf den Digital Markets Act, bezüglich der App Store-Änderungen, die da kommen. Spotify hat nebenbei auch noch Musikvideos eingeführt. Da kommen wir später auch drauf. Im App Store wurde mal wieder eine illegale Streaming-App gefunden, da kommen wir auch drauf. Und in Oregon wurde jetzt das Right to Repair so gut wie ja, entschieden sozusagen. Es hängt jetzt nur noch an der Gouverneurin. Da müssen wir auch unbedingt drüber sprechen. Und am Ende haben wir dann noch ein paar kleine Kurznachrichten. Dann legen wir los. Es geht um das Thema Sideloading. Bisher war es ja so geplant von Seiten Apple, dass es alternative Marktplätze in der EU geben wird, ja, aber eben auch quasi nur in Anführungszeichen diese. Denn das Herunterladen von Apps von Websites war eigentlich nicht geplant von Apple, obwohl das, soweit ich weiß, sogar im Digital Markets Act Gesetz eigentlich drinsteht. Da haben sie scheinbar aber auch nochmal mit der EU Rücksprache gehalten. Das ging in der letzten Woche ja auch nochmal viel durch die Presse, dass Apple wohl im Moment so ein bisschen nach vorne gepeitscht wird, sozusagen, dass viel, wenn sie irgendwas sagen und entscheiden und machen, dass dann von der EU irgendwie kurz darauf so, das ist nicht, was wir wollen, kommt und dass sie dann doch nochmal eindenken müssen. So zum Beispiel ja mit Epic auch geschehen, dass die jetzt doch zugelassen wurden. Von daher so in der Art ist das mit der Web Distribution, wie Apple es nennt. jetzt auch gelaufen, aber da haben sie jetzt angekündigt, es wird das geben. Da gibt es ein paar sinnvolle Regeln und es gibt ein paar weniger sinnvolle Regeln aus meiner Sicht, mit denen Apple das Ganze so ein bisschen in seine Richtung drängt. Das eine ist bei den sinnvollen aus meiner Sicht Regeln, die Website, auf der man das herunterladen kann, muss dem Entwickler gehören. Okay, soweit irgendwie verständlich. Muss von diesem betrieben werden. Auch das ist verständlich. Alles fein. Dann müssen die Apps notarisiert werden. Also sprich, sie müssen bei Apple de facto doch eingereicht werden und von Apple quasi so eine Art virtuellen Stempel bekommen, damit das iPhone und iPad, beziehungsweise eigentlich nur das iPhone, weil das iPad bekommt die ganzen Digital Markets Act Sachen ja nicht, damit die Geräte das jedenfalls erkennen, dass das eine offizielle App sozusagen ist, eine genehmigte App und damit Apple da für den Fall, dass es doch irgendwie eine Malware oder irgendwas sein sollte, den Stecker ziehen kann. Denn das kam ja vor ein paar Jahren mal raus, dass bei macOS, als die Notarisierung eingeführt wurde, gab es da Probleme, dass der Server, den die Apps dann jedes Mal anfragen, wenn sie gestartet werden, dass der dann kurz nicht erreichbar war oder eine ganze Weile nicht erreichbar war. Und dadurch führte das dazu, dass die Apps dann quasi in so eine Art Bootloop gekommen sind. Also sprich, die haben dann die ganze Zeit bei Mac im Dock da umhergehüpft, sind sie umhergehüpft und haben versucht zu starten, haben versucht, diesen Server zu erreichen, aber das funktionierte nicht. Und wenn man dann seinen Mac in den Flugmodus, beziehungsweise wenn man da die Internetverbindung abgeschaltet hat, dann auf einmal ging es sofort, weil dann quasi einfach ignoriert wurde, was mit der Notarisierung ist. Das hat aber eben auch den Vorteil, es gab auch schon Berichte, dass die Apps, die dann doch irgendwie durchgerutscht sind, quasi, die zwar notarisiert waren, aber dann doch irgendwie sich als böse herausstellten mit irgendwelchen Viren drin, die konnte Apple dann eben auch aus der Entfernung einfach abschalten. Von daher finde ich das eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache und es ist am Ende des Tages ihre Plattform und ich verstehe, dass sie die Sicherheit da aufrechterhalten wollen und da haben sie auch mit diesen Mitteln einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Android und Google, die das so in der Form nicht machen. Von daher finde ich das tatsächlich eigentlich eine ganz gute Sache. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Eine weitere Regel ist, dass die NutzerInnen in den Einstellungen die Installation von bestimmten Anbietern erlauben müssen. Wie das genau aussieht, das weiß man jetzt noch nicht. Das konnte ich noch nicht herausfinden, weil das, glaube ich, schlicht und ergreifend noch gar nicht eingebaut ist jetzt in der iOS 17.4 Version. Es wird aber scheinbar in den Einstellungen irgendwelche Methoden geben, wie man eine heruntergeladene App dann freischaltet. Ich stelle mir das so vor wie bei den Konfigurationsprofilen. Das war ja früher für die Beta-Nutzung, für die öffentliche Beta und auch für die Entwickler-Beta von iOS-Versionen war das ja nötig, dass man ein Konfigurationsprofil installierte. Das lief dann auch so ab, dass man von einer Website eine Profildatei herunterladen konnte und dann wurde die erstmal in den Einstellungen quasi hinterlegt. Und dann musste man aber selber nochmal in die Einstellungen reingehen und hat dann da den Eintrag gefunden, Profil wurde geladen, möchtest du es installieren? Und dann erst wurde das quasi wirklich installiert. Und ich stelle mir das jetzt so ähnlich vor, auch für diese Apps, die man von den Websites herunterlädt, dass die erstmal heruntergeladen werden, aber quasi noch nicht wirklich installiert wurden. Und dass man dann in den Einstellungen nochmal nachschauen muss. Und dort kann man dann auf Installieren bzw. Erlauben und Installieren tippen. Und dann geht das erst los. Was ich allerdings ein bisschen lächerlich finde, muss ich sagen, oder was typisch Apple jetzt in Bezug auf den Digital Markets Act leider ist, es kommen noch ein paar Einschränkungen dazu, die das Ganze wieder quasi unattraktiv für die meisten App-Entwickler machen. Beispielsweise muss man laut Apple ein sogenannter angesehener Entwickler sein und das seit vielen Jahren. Sprich, Entwickler, die seit vielen Jahren bei Apple im App Store sind, sie haben da gesagt, mindestens 2 Jahre, und sich quasi nichts zu Schulden hat kommen lassen, dann ist man ein angesehener Entwickler und Apple entscheidet das aber eben selber, womit sie sich natürlich ganz viele Hintertüren offen gelassen haben. Das finde ich ein bisschen merkwürdig und denke mir so, ja, genau, damit führt ihr das Gesetz so ein bisschen ad absurdum, weil de facto habt ihr doch wieder die Kontrolle darüber. Da wäre aus meiner Sicht die Notarisierung absolut ausreichend gewesen. Aber das haben sie jetzt so entschieden. Außerdem muss die App mindestens 1 Million Erstinstallationen im letzten Kalenderjahr gehabt haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass quasi die meisten oder sagen wir mal sehr viele Apps, die jetzt im App Store sind, werden davon ausgeschlossen sein. Viele Apps sind zwar vielleicht beliebt, aber eine Million Installationen, das ist schon eine Menge. Vor allem, weil wir nicht von Installationen generell reden, also von Downloads, sondern tatsächlich von Erstinstallationen. Sprich, Leute, die mit ihrer Apple-ID noch nie vorher diese App geladen hatten, für die gilt das. Und das ja, schließt halt viele kleinere Firmen aus. Das sind also nur wieder die großen, sprich irgendwie Epic und Microsoft und Google und wie sie alle heißen, die können das jetzt machen. Aber andere Firmen, kleine Firmen, Indie-Firmen, die irgendwie coole kleine Entwicklerprojekte da machen und vielleicht sogar das auch einfach nur als Hobby machen, die können das weiterhin nicht machen. Und das ist ja, also aus meiner Sicht eine Einschränkung, die absolut nicht sein muss. Die das Ganze halt sehr unattraktiv gestaltet. Noch zwei weitere Richtlinien sind: Das eine ist, man muss für Apple erreichbar sein als Entwickler. Sprich, wenn man eine App über die Website installierbar macht, dann muss Apple die erreichen können, um zum Beispiel Betrugsfälle zu klären, irgendwelche entdeckte Malware zu klären, sozusagen, dass man darüber in Kontakt kommen kann und auch bei illegalen Dingen. Also wenn jetzt irgendwelche verbotenen Dinge in den Apps getan werden, irgendwelche Pirateriesachen oder ähnliches, dann muss Apple diese Entwickler erreichen können. Die müssen dann auch quasi Rede und Antwort stehen und müssen dann wahrscheinlich auch damit rechnen, dass ihnen diese Notarisierung wieder entzogen wird. Von daher wird das dann unangenehm. Und eine Klausel, die sie mal wieder schön schwammig formuliert haben: Alle anderen Sachen, bei denen Apple der Meinung ist, dass sie die Sicherheit oder Privatsphäre von den Nutzern beeinflusst beziehungsweise eben negativ beeinträchtigen kann, da muss Apple quasi auch, haben sie die Oberhand und sagen, nee, also wenn wir irgendwie feststellen, dass die Sicherheit der Leute da beeinflusst wird von dieser App, dann ziehen wir das Ganze zurück beziehungsweise treten zumindest mit euch in Kontakt, was ihr da macht. Ja, kann man jetzt auch positiv auslegen, dass Apple sich da eben wirklich sehr, sehr viele Gedanken macht, wie die Leute auf ihrer Plattform sicher bleiben und auch den Datenschutz, wie man den wahren kann. Aber ja, das ist aus meiner Sicht zum Beispiel ein sehr willkürliches Kriterium, denn es ist einfach schlicht und ergreifend von ihrer Meinung abhängig, was sie als, gut, illegal in dem Fall jetzt nicht, aber das ist relativ klar geklärt, aber was sie jetzt dann quasi als Sicherheitsbedrohung für die Nutzer oder als Privatsphäreverletzung betrachten, das kann ja bei anderen Leuten was anderes sein. Das finde ich also irgendwie nicht so in Ordnung, dass sie das machen. Und der größte Brocken aus meiner Sicht ist mal wieder die berühmt-berüchtigte Core Technology Fee. Das sind 50 Cent pro Erstinstallation in einem Jahr, wenn man über 1 Million Erstinstallationen kommt. Das hatten wir ja oben schon quasi. Die App muss ja sowieso mindestens 1 Million Erstinstallationen im letzten Kalenderjahr gehabt haben, weswegen eben nur große Firmen das Ganze machen können. Und diese Firmen bzw. die Apps, die darüber kommen, müssen dann 50 Cent pro Erstinstallation an Apple abdrücken, einfach für die Bereitstellung der iPhones, sage ich mal. Die ganzen Entwicklertools werden ja von Apple entwickelt und die ganzen iOS-Updates natürlich und die Hardware an sich und der Vertrieb, pipapo, das sind die ganzen Sachen, die Apple sich da bezahlen lässt. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon durchschwingen lassen. Ich finde, Apple tut sich hier echt wirklich sehr, sehr schwer, den Markt einfach zu öffnen und da Mitbewerber zuzulassen und Dinge zuzulassen, die sie nicht in ihrer Hand haben, auf Plattformen wie Windows oder eben sogar ihrem eigenen macOS, ist es schon immer üblich gewesen und auf dem Mac zum Beispiel, als der Mac App Store gestartet wurde oder eigentlich bis heute ist der so ein bisschen so ein Nischendasein, denn die meisten Leute installieren sich ihre Apps dann eben einfach über die Website, gehen auf, was weiß ich, adobe.com und laden sich da Creative Cloud oder ähnliches runter und dann installieren sie es halt einfach. Und das funktioniert auf macOS auch seit Jahren und es ist jetzt nicht so, dass die macOS-Plattform wahnsinnig unsicher ist deswegen. Von daher finde ich, dass Apple da die Nutzer fast schon so ein bisschen kriminalisiert, so nach dem Motto, buh, 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 du böser Junge, wenn du dir hier eine App aus dem App Store oder eben nicht aus dem App Store herunterlädst, sondern von einer Website, dann bist du der böse Junge und wir bestrafen dich, beziehungsweise haben da ein ganz wachsames Auge auf dich. Das finde ich irgendwie, naja, das muss nicht sein. Mal schauen, was die EU da noch so mit sich machen lässt, beziehungsweise was da noch so kommt. Bezüglich DMA gibt es tatsächlich auch noch weitere interessante Neuerungen. Und zwar hat Apple jetzt durchblicken lassen, beziehungsweise hat mit der EU auch sich da ausgetauscht. Ein paar Sachen sind quasi noch nicht jetzt mit 17.4 abgedeckt, die kommen noch. Die brauchen aber scheinbar einfach sehr viel länger. Und wenn man sich die Sachen anschaut, dann kann man sich ja vorstellen, warum. Unter anderem geht es da darum, dass die Standard-Navigations-App, also sprich Apple Karten, ist ja in vielen Punkten der Standard, dass die mit einer späteren Version von iOS 18 irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres, also 2025, soll man die Standard-App da ändern können, so dass wenn zum Beispiel in iMessage eine Postadresse eingegeben wird und man tippt die an, die werden ja so erkannt als quasi eine Adresse und dann wird direkt eine Karten-App geöffnet. Das ist bisher halt immer die Apple-Karten-App. In anderen Apps ist das anders. Da kann es auch sein, dass die App-Entwickler dieser App dann gesagt haben, nee, die meisten Leute wollen Google Maps benutzen. Wir bauen also explizit Google Maps ein. Wenn man das aber eben als Entwickler nicht tut, ist es pauschal erstmal Apple Maps. Und das wird sich mit iOS 18.4 oder sowas dann wahrscheinlich in einem Jahr ändern, dass die Nutzer da, genau wie beim Browser und bei den E-Mail-Apps jetzt schon, eine alternative Standard-App einstellen können. Des Weiteren will Apple Safari vollständig aus iOS entfernbar machen. Das heißt, man kann es dann komplett deinstallieren und mit all seinen Spuren quasi beseitigen. Das ist ehrlicherweise eine ziemlich krasse Änderung. Das ist eine ziemlich tief ins System eingreifende Änderung, die sehr, sehr viel nach sich zieht, weil sehr viele der Drittanbieter-Apps, aber auch Apples eigene Apps, benutzen im Moment eben Safari bzw. Safaris WebKit-Engine. Die ist ja im System sehr tief verdrahtet. Und um das alles auszubauen, dass man da wirklich sagt, okay, ihr wollt Drittanbieter-Browser benutzen, ihr wollt diese Drittanbieter-Browser-Engines benutzen, zum Beispiel die Gecko-Engine ist von Firefox, heißt glaube ich Gecko. Da musste Apple also an sehr, sehr viele Stellen im System dran, weswegen ich tatsächlich an der Stelle auch Verständnis dafür habe, dass sie sagen, so, das kommt aber erst Ende des Jahres, also wahrscheinlich eher so mit iOS 18 oder 18.1 oder irgendwas in der Richtung. Das braucht einfach mehr Zeit im Hintergrund. Das ist aber auch in Ordnung, denn ob man sie jetzt löschen kann oder peng, solange erstmal die Drittanbieter-Browser und die Drittanbieter-Browser-Engines vor allem da sind, ist für den Nutzer ja schon mal ein großer Vorteil gegeben. Und ein letzter Punkt, den Sie auch noch angekündigt haben, Sie werden den Wechsel von Android zum iPhone und auch in die andere Richtung, wollen Sie wohl deutlich vereinfachen, dass da gewisse Schnittstellen bereitgestellt werden, dass zum Beispiel SMS-Nachrichten und iMessages und ähnliches einfacher rüberkopiert werden können, Kalenderdaten und so weiter. Da gibt es im Moment schon sehr viel. Es gibt ja auch diese Move to Android oder wie auch immer die auf im App Store offiziell heißt, gibt es ja eine App, beziehungsweise von Samsung zum Beispiel gibt es da auch einfach diese Smart Switch App, mit der man dann von einem iPhone die Daten rüber kopieren kann. Aber da ist man eben seitens Samsung stark limitiert, was man da konkret alles auslesen kann. Und Apple hat da jetzt eben angekündigt, dass sie da mit den anderen zusammenarbeiten wollen, um die Daten einfacher zu transferieren. Und da muss man ja sagen, das ist am Ende des Tages natürlich auch einfach in ihrem eigenen Interesse, denn auf diese Art und Weise können sie ja dann auch einfacher quasi die Leute aufs iPhone bekommen, weil hoffentlich ja diese Schnittstellen in beide Richtungen funktionieren und auch von beiden Parteien oder von allen Parteien, sprich hauptsächlich Samsung, Google und Apple, Verwendung finden werden. Das hört sich ein bisschen so an wie das Zusammenarbeiten, was sie ja auch planen bezüglich der AirTag Tracking Prevention oder wie das heißt. Da arbeitet Apple ja jetzt auch mit Google zusammen, um da einen gemeinsamen Anti-Tracking-Standard zu entwickeln. So, eine weitere Änderung bzw. ein weiteres Thema aus dem Kosmos des DMA. Laut dem DMA ist es ja jetzt mittlerweile möglich, externe Zahlungsmittel in iOS-Apps zu benutzen. Man ist also nicht mehr verpflichtet, den In-App-Kauf von Apple zu benutzen und die ganzen Zahlungsmittel, die da hinten dranhängen sozusagen. Und Spotify hat sich natürlich die Hände gerieben, die haben ja seit Jahren darauf gewartet und haben seit Jahren auch drauf rumgefeuert sozusagen, dass das eben noch nicht geht. Und die haben jetzt ein Update entwickelt und wollten das gerne rausbringen, um diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Laut ihren eigenen Aussagen blockiert Apple jetzt allerdings genau dieses Update seit schon über 9 Tagen. So als Kontext, normalerweise, wenn man eine App bei Apple einreicht oder gerade bei Updates, das geht innerhalb von 1 bis 2 Tagen maximal. Manchmal dauert es vielleicht auch mal 3 Tage, aber das ist schon die Ausnahme eigentlich. Da haben sie sehr viel Personal aufgestockt in den letzten Jahren und haben das sehr beschleunigt. Und dieses Update hängt jetzt halt seit über einer Woche da. Das wird also sehr, sehr intensiv geprüft. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen, naja, Kindergartenmentalität ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber Apple benimmt sich da zumindest irgendwie merkwürdig. Also ja, sicherlich dauert es länger, das zu kontrollieren, weil sie jetzt eben einen deutlich größeren und vor allem einen diverseren Katalog an Regeln im App Store haben. Sprich, alle App Store-Mitarbeiter müssen ja jetzt wissen, dass sie in der EU und für EU-Kunden sozusagen diese Schnittstellen erlauben dürfen. Sie sind ja seit Jahren darauf trainiert, dass sie eben Zahlungsmethoden, die nicht Apples Zahlungsmethoden sind, radikal rausschmeißen. Da muss jetzt also umgeschult werden und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach noch nicht so in der Form erfolgt ist, dass da entsprechend noch ein bisschen Aufholbedarf ist. Oder aber sie lassen auch einfach Spotify jetzt so ein bisschen spüren, so guck mal hier, wir sind übrigens immer noch am längeren Hebel. Ja, kann man von halten, was man will. Hoffentlich kommt das Update bald, das wird sehr spannend. Für mich auch aus User-Interface-Sicht sehr spannend, wie Spotify das dann konkret macht und wie sich das Ganze dann anfühlt, wenn man es benutzt. Das schauen wir uns auf jeden Fall an und da wird es bestimmt dann in den nächsten Folgen auch nochmal drum gehen. Bleiben wir bei Spotify. Spotify hat jetzt tatsächlich eine neue Funktion eingeführt, die ich sehr cool finde, die allerdings die Konkurrenz auch schon hat. Es geht um Musikvideos. Spotify testet diese Funktion gerade, dass man, während man einen Song hört, tatsächlich einen neuen Knopf angeboten bekommt. Da steht einfach drauf, zum Video wechseln und dann wird an genau der Stelle, an der man sich auch gerade im Song befindet, wohl auf das Video umgeschaltet, damit man da so einen nahtlosen Übergang hat. Das sah echt cool aus. Es gab da so ein cooles Werbevideo von Spotify, wo sie direkt zeigen, wie das dann auch in der App aussehen wird. Und da tanzt so eine hippe Dame umher sozusagen. Und ja, eine sehr coole Funktion. Ich selbst nutze Musikvideos jetzt nicht so viel. Es ist jetzt für mich nicht so das Medium, das ich unbedingt konsumieren muss sozusagen. Aber für viele Leute ist das, glaube ich, eine sehr spannende Funktion. Die gucken, glaube ich, gerne Musikvideos. Und insbesondere deswegen, weil eben YouTube Music das schon hat und Apple Music hat es irgendwie auch. Die haben es zwar nicht so mit so einem coolen Hin- und Her-Schalten, sondern sie haben wirklich separat die Musikvideos in der App, aber haben da auch den Player noch kürzlich mal umgebaut auf die nativen Player und so weiter. Das heißt, das ist schon da und ist auch ein cooles Feature für die Leute. Und Spotify holt da jetzt quasi endlich mal auf. Da freue ich mich drauf. Für alle Leute, die Spotify benutzen, ich selbst bin bei Apple Music, aber für alle Leute, die Spotify-Kunden sind, ist das eine coole Änderung. Ob das für Basismitglieder, also für nicht zahlende Kunden dabei ist, das weiß ich gerade gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn es nur für Premium-Kunden ist, ist das eine coole Sache. Rollt jetzt allerdings gerade auch erst aus. Das kommt also in den nächsten Tagen, Wochen auf die Geräte. Könnt ihr ja mal reinschauen, das rollt aus in Europa hauptsächlich, nicht hauptsächlich, aber es rollt aus in Großbritannien, in Deutschland, in Polen, in Schweden und in Südamerika, in Brasilien, in Kolumbien und auf den Philippinen und in Indonesien und in Kenia, aus welchen Gründen auch immer jetzt ausgerechnet diese Gruppe von Ländern, das wäre mal interessant eigentlich zu wissen, warum solche Sachen in solchen Länderkombinationen quasi getestet werden. Aber da rollt dieses Feature jetzt aus. So, wir hatten vorhin einmal über den App Store gesprochen und über illegale Inhalte beim Sideloading. Witzigerweise, oder eigentlich nicht witzig, aber aus der Sicht des Beobachtenden eigentlich recht amüsant zu beobachten, dass ausgerechnet jetzt, wo Apple gerade so ein bisschen um seine Glaubwürdigkeit im App Store oder mit dem App Store kämpft und ganz an allen Fronten rausschießt, dass der App Store doch viel sicherer und toller und überhaupt alles ist, umso lustiger ist es, dass jetzt gerade schon zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit, einmal schon im Herbst letztes Jahr und jetzt wieder eine illegale Streaming-App im App Store gefunden wurde. Die hat einen arabischen Namen, den ich euch leider nicht, ich kann das leider nicht lesen und konnte auch nirgendwo den Namen finden. Das war jedenfalls eine App, die sich nach außen erstmal auch gar nicht so als illegal erkennen ließ, die sogar in den Top 10 vom App Store dann gelandet ist. Dies war eine der beliebtesten geladenen Apps. Da konnte man schlicht und ergreifend Piraterie-Inhalte, also sprich geklaute Filme, streamen kostenlos. War, soweit ich verstanden habe, mit Werbung, aber man konnte diese Werbung mit einem 6 € teuren In-App-Kauf auch werbefrei kaufen. Was im Umkehrschluss bedeutet, da Apple ja diese 6 €, da bekommen sie ja 30% von ab, sprich Apple hat da mit Piraterie indirekt jetzt Geld verdient. Alles nicht so schön in Zeiten von Digital Markets Act und der App Store ist doch so sicher und keine illegalen Inhalte und wir prüfen jede App und, und. Das kratzt natürlich ein wenig an der Glaubwürdigkeit, gerade weil es, wie gesagt, im letzten Herbst schon mal eine App gab, das war so ein kostenloser Sehtest, nach außen hin zumindest, hat die App sich als Sehtest ausgegeben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktionierte. Man musste da einen bestimmten Knopf drücken in der App oder einen bestimmten Suchbegriff eingeben oder ähnliches. Und dann wurden da die illegalen Inhalte erst freigeschaltet. So gesehen kann man Apple das nicht vorwerfen, weil sie dann eben vielleicht das nicht wussten. Andererseits, wenn das in den Top 10 war, dann haben das offensichtlich genügend Leute herausgefunden. Ja, und Apple hat die App jetzt wohl auch rausgekickt, also die kann man nicht mehr herunterladen. Aber ja, das ist mal wieder so ein Fall von Upsi, bisschen peinlich, gerade wenn man eben die Sicherheit so in den Vordergrund rückt. Okay, nächstes Thema ist das Oregon Right to Repair. In den Vereinigten Staaten, im Staat Oregon, wurde jetzt ein Gesetz fast verabschiedet. Es ist quasi vom Senat oder vom Parlament dort jedenfalls genehmigt worden und wurde quasi dafür gestimmt. Und das liegt jetzt nur noch bei der Gouverneurin vor Ort, die jetzt das bewilligen kann oder eben ein Veto einlegen kann. Hört sich also sehr stark danach an, dass das wahrscheinlich eben in Kraft treten wird. Ich glaube nicht, dass da noch ein Rückzieher kommt. Was ganz spannend ist, ist, dass zum einen die Leute jetzt dann ein Recht auf Reparatur haben. Sprich, es ist jetzt, wäre dann per Gesetz verboten oder vorgeschrieben, dass die Entwickler oder nee, nicht die Entwickler, dass die Reparaturshops und auch Privatpersonen jetzt Werkzeuge, Anleitungen und Ersatzteile von Apple bekommen müssen oder bekommen können müssen. Wir hatten das ja jetzt, glaube ich, letztes oder war es vorletztes Jahr schon mal mitbekommen, dass Apple überhaupt so diese Self-Repair-Kits rausgegeben hat. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch in Deutschland verfügbar. Das sind so riesen, fette, große Koffer, die sie dann einem schicken mit Werkzeugen, mit solchen richtigen Werkbanken, mit denen man eben iPhones aufmachen kann, mit so einem Erhitzungspad und so weiter, womit man das alles ganz professionell, ganz toll machen kann. Aber da kriegt man eben auch irgendwie 36 Kilo schwere Koffer. Von daher ist das grundsätzlich eine coole Sache. Muss man halt mal schauen, wie viele Leute das wirklich machen. Aber ein sehr spannender Teil an diesem Gesetz ist für mich vor allem auch das Parts Pairing. Das Parts Pairing, das ist eine Praxis, die Apple jetzt schon einige Jahre betreibt, tatsächlich schon, ich glaube, seit dem iPhone 6 oder 6S, dass sie bestimmte Hardware-Komponenten von ihren Geräten in der Software an genau dieses Gerät koppeln. Das heißt, ein Bildschirm, der in einem iPhone eingebaut ist, kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden durch einen anderen Bildschirm, selbst wenn der von Apple selber kommen sollte und ein Originalteil sein sollte. Muss danach in der Software noch quasi dieser neue Bildschirm mit der Software verheiratet werden, bekannt gemacht werden sozusagen. Und das wird dann wirklich in der Software irgendwie abgespeichert. Hey, dieses Display ist original und ist auch legitim, das ist eingerichtet, wird dann auch kalibriert und so weiter. Und das kann aber sozusagen dazu führen, dass wenn du ein Drittanbieter-Display dann einbaust in dein Gerät, dass dann eben dein iPhone sagt so, das ist übrigens kein legitimes Display, kein originales Display, das hast du irgendwo eingebaut lassen, du böser Bub. Jetzt deaktivieren wir dir zum Beispiel True Tone. Bei den Displays ist es tatsächlich so, dass sie da True Tone deaktivieren. Kalibriert sind sie dann, soweit ich weiß, auch nicht mehr. Das hängt da auch mit dran. Das heißt, du hast de facto, selbst wenn du ein Original Apple Display da einbaust, hast du aufgrund der mangelnden Software, du hast halt diese Software zum Kalibrieren und zum Koppeln mit der Software hast du eben nicht. Das heißt, du hast dann ab dem Zeitpunkt ein nicht kalibriertes und nicht True-Tone-fähiges Display, was sehr, sehr schade ist. Also es ist ziemlich blöd. Und es wird auch eine sehr prominente Meldung in den Einstellungen angezeigt. Die ganze Zeit da so eine Fehlermeldung. Hier, du hast kein Original-Ersatzteil übrigens. Du hast kein Ersatzteil übrigens. Damit du auch ja nicht auf die Idee kommst, das nochmal zu tun. Gleiches gilt für einige Teile. Mittlerweile sind im iPhone sehr, sehr viele Teile unter dieses Parts Pairing gestellt worden. Einmal das Display, die Batterien, das Mikrofon, die Kameras und sogar die Taptic Engine, also sprich der Vibrationsmotor, was ich sehr spannend finde, weil beim Display, okay, kann man es so ein bisschen verstehen, weil Kalibrierung eben schon wichtig ist und wenn die Leute das nicht machen können, dann ist das in Apples Augen keine gute Experience mehr. Bei der Batterie, okay, aus Sicherheitsgründen, das ist halt ein Hardware-Teil, das potenziell, wenn es defekt ist, eben auch massive Schäden anrichten kann. Es geht ja dann potenziell in Flammen auf und kann schwere Verbrennungen verursachen. Und bei Mikrofon und Kamera geht es hauptsächlich um das Sicherheitsrisiko, das Apple da ausschließen will, dass Teile eingebaut werden, die sozusagen nach außen funken oder irgendwelche Dinge eben mithören und mitfilmen, ohne dass die Software das abfangen kann. Bei der Taptic Engine wiederum muss ich sagen, was soll das? Das ist ein bisschen merkwürdig. Genau. Bei Face ID zum Beispiel ist das übrigens auch die Face ID Sensorik, ist auch per Parts Pairing an die Software gekoppelt. Und das Ganze wäre laut diesem Oregon Right to Repair dann jetzt tatsächlich verboten. Von daher gucken wir mal, das wird eine ganz spannende Zeit, was Apple da jetzt dann tut. Sie müssen dann halt aufhören, das Parts Pairing zu betreiben bei ihren Geräten oder müssen wahrscheinlich, ich denke, es wird eher darauf hinauslaufen, die Software zum erneuten Verheiraten sozusagen müssen sie dann bereitstellen. Das wird also eine sehr, sehr spannende Zeit, was sie da jetzt tun. Und das Ganze gilt sogar auch rückwirkend für alle Smartphones und ich nehme an, für alle Geräte, die ab Juli 2021 verkauft wurden. Also das ist ein ganz schön großer Bereich. Sprich, das müsste alles ab dem iPhone 12 betreffen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar auch ältere Geräte, denn gehen wir davon aus, ein Verkauf ist da das Kriterium und nicht so sehr das Herstellungsdatum sozusagen. Ja, von daher, das ist eine ganz spannende Veränderung und das droht Apple ja sozusagen an ganz vielen Fronten jetzt. In ganz vielen Ländern wird ja an solchen Gesetzen getüftelt oder zumindest überlegt man das zu tun. Das wird also noch unangenehm für Sie, aber eigentlich ist das ein sehr großer Gewinn für die gesamte Wirtschaft irgendwie, also für die Reparaturgeschäfte natürlich, aber vor allem eben auch aus Nachhaltigkeitssicht ist das absolut wünschenswert eigentlich, dass die Leute ihre Geräte selber reparieren können, dass es viel einfacher wird, das zu tun und dass sie in der Lage sind, ihre Geräte dann auch vollständig zu nutzen. Ich verstehe durchaus, dass sie sich da Sorgen machen mit Datenschutz, mit Kameras und mit Face ID und so weiter. Das ist schon verständlich. Aber am Ende des Tages, ich habe das Gerät gekauft, ich bin der Besitzer von diesem Gerät und ich entscheide, was damit passiert. Und wenn ich mir da eine fremde Face ID-Kamera einbauen möchte, dann möchte ich mir da eine fremde Face ID-Kamera einbauen. Das ist dann eben mein Risiko, das ich da tragen muss. Damit haben wir die großen Nachrichten tatsächlich schon geschafft. Wir sind heute schnell durchgekommen. Dazu noch ein kurzer Zwischensatz übrigens. Die letzte Folge war halt sehr, sehr, sehr lang im Vergleich. Ich glaube, es wird tendenziell eher immer eine kürzere Folge werden als die erste Folge, weil in der ersten Folge haben wir ja so einen Rundumschlag gemacht, was iOS 17.4 angeht. Das war ja so ein Riesenklopper. Was das Frühjahrsevent angeht, das war auch noch ein großes Thema und das wird ja auch nicht jede Folge sein. Von daher, ich glaube, es wird eher kürzer werden, aber schauen wir mal. Damit kommen wir zu den Kurznachrichten. Da habe ich euch so ein paar Sachen zusammengestellt, die jetzt nicht einen eigenen Blog in dem Sinne rechtfertigen, aber die doch interessant waren. Und es geht los mit Darwin AI. Das ist eine Firma, die hat Apple jetzt tatsächlich übernommen, beziehungsweise wohl schon Anfang des Jahres, aber es kam jetzt erst durch Mark Gurman raus. Das ist ein Unternehmen, da musste ich mich auch erst mal ein bisschen noch belesen, was die überhaupt tun. Gut, der Name AI im Namen sagt schon, was sie grundsätzlich tun. Sie arbeiten offensichtlich an irgendwas künstliche Intelligenzmäßigem. Das passt ja perfekt zu dem Thema, das wir auch letztes Mal hatten mit iOS 18. Das wird ja wohl so ein Riesen-KI-Jahr für Apple, dass sie da ganz viel generative KI in iOS einbauen und das auch quasi aktiv als AI dann wohl vermarkten. Und Darwin AI hat sich jetzt auf den Bereich der Produktion von Leiterplatinen spezialisiert. Ein Bereich, wo man jetzt erstmal so denkt, okay, das ist sehr, sehr speziell. Aber sie haben da künstliche Intelligenz entwickelt, die im Rahmen der Produktion von diesen Leiterplatinen, also sprich Motherboards und ähnliche Dinge, da haben sie sich auf den Bereich der Qualitätssicherung festgelegt und haben da Mechanismen entwickelt, wie die künstliche Intelligenz helfen kann, zu überprüfen, ob diese Leiterplatinen denn in Ordnung sind, wenn sie hergestellt werden, ob da alle Teile sitzen, wie sie sollen und ob alle Bahnen da so gemacht wurden, wie sie geplant waren. Und da kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Das eine ist, entweder sie kaufen einfach nur die Leute, das machen sie ja gerne mal, dass sie Unternehmen einfach kaufen, um das Talent quasi zu haben, dass sie mit den Leuten dann coole andere Dinge entwickeln können im Bereich der KI. Oder aber, was ich auch eine spannende Idee finde, ist, dass sie vielleicht dieses Wissen benutzen, um ihre eigenen Herstellungsprozesse zu optimieren. Also sprich, Apple produziert ja nun auch wahnsinnig viele Motherboards und durch den Apple Silicon wird es auch immer mehr, dass sie ja ihre eigenen Chips produzieren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass in dem Bereich sie das Wissen sogar auch einfach selber gebrauchen können, wie man diese Prozesse eben smarter gestalten kann. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann ich mir vorstellen, ist da auch einiges an Effizienz noch rauszuholen, um die Produktion von iPhone, iPad und Co. eben effizienter zu gestalten. Schauen wir da mal, was da kommt. Entweder machen sie ihre Prozesse besser und dann wird es vielleicht hoffentlich für uns ein bisschen günstiger oder mindestens für Apple mit weniger Ausschuss. Das wäre ja auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Oder aber sie benutzen die Leute sozusagen einfach als coole künstliche Intelligenzentwickler und bauen damit tolle Funktionen für iOS 18 und weitergehende. Dann haben wir die Apple-Karten mit Echtzeitdaten im ÖPNV. Das kam jetzt kürzlich noch raus. In Berlin hat Apple jetzt damit angefangen, auch in Deutschland die Echtzeitinformationen von der BVG, also vom öffentlichen Nahverkehr, in Apple-Karten anzuzeigen. Das bedeutet, sie zeigen die Abfahrtszeiten in echt an, sie zeigen den Live-Standort von Bussen auf der Karte und sie zeigen eben auch, wenn das Ganze nicht funktioniert, also sprich, wenn es irgendwelche Störungen gibt oder wenn ein Bus oder eine Bahn unpünktlich ist. Oder wenn sogar der Takt irgendwie eingeschränkt wird, wenn vielleicht irgendwie aufgrund von einer Baustelle nur jeder zweite Zug fährt oder so. Das Ganze ist erstmal nur in Berlin. Ist ein bisschen interessant, weil vom Ding her gibt es diese Echtzeitdaten ja auch in anderen Städten. Google Maps zum Beispiel hat das hier auch für Hamburg im Angebot. Die Daten sind so, ja, semi-geil, sag ich mal, aber das sind sie beim HVV selbst irgendwie auch meistens. Von daher, so richtig drauf verlassen tue ich mich da nicht. Und ich hatte auch im Internet schon gelesen, in Berlin ist es wohl vielleicht sogar noch schlimmer mit den nicht ganz so zuverlässigen Echtzeitdaten. Also schauen wir mal da, was da so kommt und ob sich das auch in nächster Zeit dann ausbreitet. Denn das wäre ja ein schöner Gewinn, auch gerade im Vergleich mit Google Maps, ihrem größten Konkurrenten. Dann haben wir erfahren, dass Gravis dicht macht. Um nicht zu sagen, die Firma wird abgewickelt. Gravis kennt ihr vielleicht, das ist einer der offiziellen von Apple auch autorisierten Händler für Apple-Produkte. Ich glaube, die verkaufen tatsächlich auch buchstäblich nur Apple-Produkte und bieten aber eben auch Reparaturen an. Das ist also einer von diesen Reparaturdienstleistern, die bisher auch schon Originalersatzteile von Apple bekommen können und auch die Geräte dafür haben. Aber die machen jetzt eben leider ihre ganzen Filialen zu und stellen auch den Onlinehandel ein. Man weiß nicht so ganz genau warum, aber es sind wohl allgemein Probleme im Einzelhandel. Das läuft ja sowieso nicht mehr ganz so fantastisch. Da gehen ja auch viele Läden in der Innenstadt immer pleite. Außerdem der wachsende Onlinehandel ist auch ein Faktor, der damit reinspielt, weil einfach immer mehr Leute ihre Sachen im Internet bestellen. Und entsprechend ging die Nachfrage nach solchen Läden einfach sehr stark zurück und scheinbar haben sie dann Verluste geschrieben. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Das waren sehr, sehr coole Läden eigentlich immer. Ich war da auch ein, zweimal. Da konnte man sich eben auch beraten lassen und konnte die Geräte so wie im Apple Store auch einfach mal vor Ort angucken und ausprobieren. Gerade auch in Städten, in denen es vielleicht keine Apple Stores gibt. Da gab es dann, soweit ich weiß, auch Gravis Stores mitunter als Ersatz sozusagen. Und die hatten letztes Jahr eigentlich auch noch ziemlich viel Geld in diese Läden gesteckt oder in sich selbst sozusagen gesteckt. Sie hatten ein Rebranding gemacht, ein ganz neues Logo, ganz neues Corporate Design. Und sie hatten ein komplett neues Store-Konzept entwickelt, hatten die Bargeldzahlung zum Beispiel komplett eingestellt, um auch da ein bisschen Kosten zu sparen und mehr so quasi die junge, hippe Generation abzufangen. Ja, und in dem Store gab es eben auch so einen coolen Ausprobierenbereich und dann so einen Kaufenbereich. Das war so ähnlich aufgebaut, tatsächlich sogar auch wie ein Apple Store. Und dafür wurden sie sogar mit einem Innenarchitekturpreis ausgezeichnet. Also von daher sehr, sehr schade. Die waren auch schon echt lange am Markt. Seit 1986 gab es das Unternehmen wohl. Und dann wurden sie irgendwann verkauft an die Freenet-Gruppe. Und jetzt ist eben Schluss mit Lustig. Ja, das ist sehr schade. Schauen wir mal, ob da vielleicht irgendwer anders in die Bresche springt oder ob es das dann jetzt quasi war mit dem lokalen Einzelhandel im Apple-Bereich, abgesehen von eben Apple selbst und den großen Ketten wie Saturn und Mediamarkt. Schauen wir mal. So, dann haben wir noch ein Thema zu iOS 18. Und zwar ist es bisher schon möglich, dass man mit den AirPods Pro, ich glaube, das ist tatsächlich nur bei den Pro-Modellen, kann man schon jetzt das iPhone-Mikrofon benutzen und dieses überträgt es dann quasi in Echtzeit die aufgenommenen Tonsachen an die AirPods, sodass man quasi das als Hörhilfe benutzen kann. Und das wollen sie wohl scheinbar sehr ausbauen. Also das soll wohl mit iOS 18 ausgebaut werden, ähnlich wie sie ja im letzten Jahr auch schon immer neue Features hinzugefügt haben zu den AirPods, hauptsächlich zu den Pros tatsächlich. Und jetzt soll es quasi ein richtiges Hörgerät werden können. Das ist also sehr spannend für Leute, die Hörprobleme haben oder vielleicht auch einfach nur temporär mal Hörprobleme haben. Das stelle ich mir also auch ganz spannend vor. Erfahrungsgemäß, die letzten paar Jahre hat Apple das immer so gemacht, dass sie solche Sachen, die ja quasi Bedienungshilfen oder ja Barrierefreiheitssachen sind, dass sie die sogar vor der WWDC immer ankündigen. Im Mai kommen da häufig Pressemeldungen raus, so hey hier, jetzt gibt es die und die neue Barrierefreiheitsfunktion. Da hatten sie zum Beispiel auch damals Assistive Touch für die Apple Watch vorgestellt. Was ja jetzt so ein bisschen aufgegangen ist in dem Double-Tap-Feature bei der Series 9, dass man mit seiner Faust, dass man die Faust ballen kann, um Dinge auszuwählen und die Finger zusammentippen, um zu scrollen und zu swipen und so weiter. Sowas bringen sie immer vor der WWDC raus, weil die dann halt da quasi schon zu voll ist für. Und ja, ähnliches wird jetzt eben für die AirPods erwartet, dass da auch Hilfen für Nutzer kommen. Das ist auch ganz interessant. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, und damit haben wir es tatsächlich auch schon geschafft, sozusagen. Die Themen haben wir alle durch. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Freue mich schon sehr auf die nächste Folge und bin ganz gespannt, was ihr so sagt. Gebt mir auch gern irgendwie Feedback, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, wenn euch was gefallen hat oder wenn ihr irgendwas nicht so cool findet, irgendwelche kreativen Verbesserungsideen habt, immer raus damit. Und dann hören wir uns nächste Woche. Habt eine gute Woche. Bis dann.